Danke an Katharina, Birgit, Elsa und Verena, vier neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Wenn du den Podcast wichtig findest, dann trage bitte einen Teil zur Finanzierung bei unter www.erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Die heutige Folge wird präsentiert von der EU-Kommission. Die Europäische Union koordiniert gerade die bisher größte Operation, die es je im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gegeben hat. Der Ukraine werden Millionen Hilfsgüter bereitgestellt. Mehr Infos dazu auf eu-ukraine-hilfe.eu. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um einen Konflikt, den wir alle aus der Ferne verfolgen, den Ukraine-Krieg, wo wir uns meistens sehr ohnmächtig fühlen, weil man schwer helfen kann direkt. Jemand, der geholfen hat und vor Ort war, ist heute da und erklärt uns, wie das funktioniert. Hallo Heinz Wegerer.
Hallo.
Hallo lieber Heinz, magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Heinz Wegerer. Ich komme aus Oberösterreich.
Was man hört.
Genau, hört man sicher ein bisschen. Ich bin seit 2018 bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen tätig, wobei man sagen muss, dass ich nicht ein 100% Ärzte ohne Grenzen Mitarbeiter bin, sondern ich bin immer wieder auch zu Hause in der Privatwirtschaft tätig gewesen. Man muss verstehen, dass die Einsätze von Ärzte ohne Grenzen üblicherweise 3 bis 6 Monate dauern und in der Zwischenzeit habe ich immer wieder ganz normal zu Hause sozusagen Fuß gefasst. Mhm. Und komme ursprünglich aus der Ecke Wirtschaft, Logistik, war da für viele Jahre als Unternehmensberater tätig, als Projektmanager in der Unternehmensberatung. Und bin seit 2015 eigentlich so ein bisschen in den Bereich der humanitären Hilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit gestoßen. Ich bin seit 2015 ehrenamtlich beim Verein Arbeiten mit Afrika tätig in Kenia und so bin ich dann auch in den Bereich gekommen.
Mhm. Heinz, was hast du in der Ukraine gemacht?
In der Ukraine war ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen dafür verantwortlich, dass die Medizinerinnen und Mediziner, die Psychologen und Psychologinnen, also alle, die quasi in den medizinischen Aktivitäten von Ärzten ohne Grenzen tätig sind, alle Materialien, alle Güter, alles medizinische und nicht medizinische, das benötigt wird, zur rechten Zeit am rechten Ort zur Verfügung haben. Also ich habe mich um Logistik gekümmert, kann man sich so vorstellen, Beschaffung, Lagerung, Transport von jeglichen Gütern, die da zum Einsatz kommen.
Aha. Was für Güter braucht man da?
Ja, das ist in der Ukraine eine sehr spezielle Sache. Ich würde sagen, in einem üblichen, unter Anführungszeichen, üblichen Einsatz am Land haben wir ja natürlich in erster Linie medizinische Güter, das ist auch in der Ukraine der Fall, also ganz klassisch Medikamente, also sowohl unter Anführungszeichen ganz normale Medikamente zur Behandlung von Diabetes, von Bluthochdruck etc., aber dann auch sehr spezielles Material für die Kriegschirurgie. Und für die Versorgung von Kriegsverwundeten natürlich, medizinisches Equipment, also Ausrüstung und Maschinen. Und dann aber halt speziell jetzt auf die Ukraine bezogen, Lebensmittel, Hygienematerialien, also Zahnbürsten, Babywindeln, bis hin zu Textilien wie Schlafsäcke, wie Handtücher, wie Bettdecken, also eigentlich die gesamte Bandbreite, mhm, wie man sich so vorstellen kann.
Und wie arbeitet Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine? Geht sie da in ein bestehendes Krankenhaus? Steht sie da Zelte auf? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist, auch das wiederum ist sehr speziell in dem Kontext Ukraine jetzt. Und zwar sind wir als Ärzte ohne Grenzen gewohnt, in einem Gebiet tätig zu sein, wo sehr oft die Infrastruktur am Boden ist. Wo es sehr oft so ist, dass wir von Null auf ganze Krankenhäuser aufziehen müssen. Und das ist in der Ukraine anders gewesen. Ja, natürlich ist im Bereich der Frontlinie sind Krankenhäuser zerstört, aber im Wesentlichen finden wir ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem vor, nach wie vor sehr gut erhaltene Infrastruktur vor in den meisten Gebieten der Ukraine Und für uns als Ärzte und Ergänzung geht es wirklich darum, da ganz gezielt zu unterstützen. Also wirklich genau zuzuhören, genau zu verstehen, wo wir unsere Erfahrung aus anderen Krisengebieten und aus anderen Kriegen am besten einbringen können. Und das kann man sich so vorstellen, ganz konkret gesagt, die Krankenhäuser im Westen der Ukraine oder auch im Zentrum der Ukraine, die sehr viele Binnenflüchtlinge oder mit dem Influx von sehr vielen Binnenflüchtlingen konfrontiert sind, die haben einfach im Moment riesige Probleme, die Bedarfe zu decken. Also sprich, die haben einfach zu wenig Medikamente, die haben zu wenig Materialien. Also da können wir ganz konkret helfen mit der Bereitstellung von Materialien, eben, wie du gesagt hast, in bestehenden Krankenhäusern. Was man sich auch ganz konkret vorstellen kann, ist, stell dir vor, du bist in einem Krankenhaus, zum Beispiel bei mir zu Hause in Linz. Niemand in so einem regionalen Krankenhaus ist vorbereitet auf ein Kriegsszenario. Das heißt, da können unsere Expertinnen und Experten ganz gezielt durch Trainings und Schulung mit den Ärzten arbeiten und ihnen dabei helfen, ein Triage-System aufzuziehen, wenn eben ein großer Ansturm von Verwundeten ins Krankenhaus kommt. Oder auch das sehr spezielle Feld der Kriegschirurgie. Also da können wir jetzt in der Grenze sehr gezielt unsere Expertise einbringen.
Aha. Wo in der Ukraine hast du dich da aufgehalten?
Also ich als Logistiker, ich war im Wesentlichen im Westen der Ukraine. Ganz einfach deswegen, weil es für uns aus Ärzten der Grenzen immer Sinn macht, das Logistikzentrum in einem Bereich des jeweiligen Einsatzlandes zu platzieren, wo man davon ausgehen kann, dass es relativ lange sicher ist, um von dort aus dann eben den Rest des Landes zu versorgen. Das heißt, in meinem Fall haben wir ein Logistikzentrum in Uschgorod, also es ist direkt an der slowakischen Grenze, aufgezogen, und von dort aus haben wir dann sozusagen die Teams, die bis in den Osten tätig waren, versorgt und unterstützt.
Bei Logistikzentrum, da denke ich an Amazon oder an so riesige Hallen, wo ganz viel Zeit drin ist. Schaut das bei euch dann auch so aus?
Im aktuellen Stadium des Konflikts deutlich kleiner als wie zum Beispiel bei Amazon. und auch natürlich nicht wirklich automatisiert. Also das ist echt zu Beginn immer sehr basic. Also für uns ist der Fokus in den ersten paar Wochen des Konflikts wirklich darauf gelegen, handlungsfähig zu werden. Also sprich, wir sind hingekommen nach Uschgorod, das kann man sich wirklich so vorstellen, dort haben wir im Prinzip noch keine Struktur gehabt und haben von null begonnen, ein Lagerhaus zu finden, das auszustatten, Materialien zu kaufen, Transportfirmen zu finden, um möglichst schnell aktiv und handlungsfähig zu werden. Und das ist dann jetzt zum Ende meines Einsatzes, also nach 3 Monaten war es dann so, dass das Lagerhaus schon sehr gut funktioniert hat, also auch die Prozesse schon sehr professionell waren sozusagen. Aber zu Beginn war das wirklich sehr basic, ja.
Und wenn das einmal steht und die Prozesse aufgesetzt sind, dann bist du quasi, ist dein Job erledigt und...
Man kann sich das so vorstellen, als internationaler Mitarbeiter von Ärzten ohne Grenzen ist man immer Teamleader sozusagen. Also die Verteilung zwischen Fachkräften oder Mitarbeiterinnen des jeweiligen Einsatzlandes und internationalen Fachkräften ist immer im Bereich 90 zu 10 ungefähr. Das heißt 90% lokale Angestellte, 10% internationale Fachkräfte. Und in meiner Rolle war es jetzt so, ja, im ersten Schritt wirklich einfach die Prozesse zu implementieren, die Mitarbeiter einzustellen, zu schulen. Also das war sehr, sehr, sehr zeitintensiv zu Beginn, wie du sicher vorstellen kannst. Aber auch danach ist meine Position jetzt trotzdem befüllt. Also das heißt, ich habe einen Nachfolger, der das jetzt macht und nach wie vor dort tätig ist als Supply Manager, das Team leitet, das Team führt. Aber man gibt natürlich Schritt für Schritt viel mehr Kompetenzen an das lokale Team ab.
Ja. Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Du warst ja schon in vielen verschiedenen Kriegsgebieten, im Jemen, in Irak. Wo warst du sonst noch?
Genau, ich war für 6 Monate im Jemen, für 6 Monate im Irak und ich war für sehr kurze Zeit im Einsatz im Syrien-Projekt auf der türkischen Seite der Grenze und vor allem auch in der Zentralafrikanischen Republik in Bangui.
Also du warst schon in vielen Gebieten, wo die Leute eher nicht Urlaub machen. Mhm. Mit welchem Gefühl fährst du zu so einem Einsatz oder wie bereitest du dich da im Vorfeld vor?
Ja, jeder Einsatz ist sehr individuell und Vorbereitung ist alles, also wie du sagst. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, für mich ist der Prozess davor deutlich einfacher wie der Prozess danach. Also für mich ist es viel schwieriger, von zum Beispiel vom Jemen nach Hause zu fliegen nach 6 Monaten und mich zu Hause wieder einzufinden und zurechtzufinden. Das ist, glaube ich, was nicht nur mir passiert, sondern auch anderen Einsatzkräften. Das ist ganz, ganz ein schwieriger Prozess, der viel Geduld erfordert von allen Seiten und der auch dank Ärzte ohne Grenzen auch psychologisch begleitet wird. Vor dem Einsatz ist es so, speziell wenn man in ein Krisengebiet geht, wenn man in einen Kriegskontext geht, dass man natürlich sich auch versucht, möglichst intensiv mit der Kultur, mit der lokalen Kultur auseinanderzusetzen. Da sind sie oft Kleinigkeiten, die entscheiden, wie ein Message rüberkommt oder wie man vielleicht da ankommt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend da. Und ja, was vielleicht so das Thema Sicherheit betrifft, da möchte ich vielleicht auch Sachen noch erwähnen. Und zwar, bei mir war es so, mein erster Einsatz 2018 wäre gewesen in Afghanistan, Kabul. Und da war es natürlich so, wie du dir vorstellen kannst, für meine Eltern, für meine Familie war das Worst-Case-Szenario eigentlich, verständlicherweise vermutlich. Und das war aber der Knackpunkt. Ich bin dann nie nach Afghanistan gefahren, und zwar nicht, weil ich entschieden habe, ich fahre nicht, sondern weil Ärzte ohne Grenzen entschieden hat, nein, zu diesem Zeitpunkt aktuell wird dein Einsatz dort nicht stattfinden, weil einfach Anfang 2018 sehr viele Anschläge waren in Kabul. Das heißt, Ärzte ohne Grenzen hat proaktiv entschieden, nein, du bleibst zu Hause, wir schicken dich in den Irak. Und Irak war zu dem Zeitpunkt deutlich entspannter. Und das war so der erste Vertrauensbeweis für mich, dieser Organisation gegenüber und auch für meine Familie vor allem. Das heißt, ich habe dann sehr gute Argumente gehabt, meiner Familie gegenüber auch zu sagen, hey, schaut her, wenn es wirklich brenzlig wird und wenn es Probleme gibt, Ärzte ohne Grenzen riskiert nicht alles und sorgt sich um uns. Das heißt, dieses Eingebettetsein in so eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen gibt da schon noch sehr viel Sicherheit. Und was für mich auch immer ganz... Was also ein richtiger großes Lessons learned war und wofür ich auch so dankbar bin, dass ich das jetzt die letzten 4 Jahre erfahren dürfen habe, ist, ich habe so ein Grundvertrauen in die Menschheit erlangt. Ich habe am Anfang natürlich Angst gehabt, in Irak zu fahren, eine ganz fremde Kultur, ganz fremde Leute, ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Selbiger später im Jemen, Zentralafrikanische Republik. Und das Schöne ist das, und das kann ich jetzt noch 4 Jahre sagen, ganz egal, wo ich hingefahren bin, ich habe immer Leute gefunden, die mich offen aufgenommen haben, die freundlich waren zu mir, die lieb waren zu mir, die mich willkommen geheißen haben und die mir einfach den Alltag erleichtert haben und dankbar waren, dass ich dort bin und einer bei einer Arbeit hilft und sozusagen einer Land unterstütze. Und das gibt mir schon so ein Urvertrauen jetzt. Also ich denke mir jetzt, ganz egal, wo ich hinfahre, ich kann darauf zählen, dass ich immer Menschen finde, die liebevoll sind und die mit denen man gern zusammen ist. Und weißt du, du hast überall auf der Welt gute und schlechte Menschen, wenn man so will, oder schwarze Schafe. Aber das Positive für mich war immer zu erfahren und zu erleben, dass grundsätzlich mir immer positiv gegenübertreten worden ist und ich mich immer wohlgefühlt habe in sehr kurzer Zeit eigentlich. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, ja.
Schön, ja. Also du bist jetzt vorbereitet, du hast dich ein bisschen mit der Kultur beschäftigt vor Ort und du fährst dann hin. Wie läuft das ab? Gibt es dann einen Bus von Ärzte ohne Grenzen, wo man im Team dann gemeinsam hinfährt?
Nein, es ist sehr individuell. Es ist so, dass in einem Einsatz wie jetzt in der Ukraine, da ist es tatsächlich so, dass wir als Team gerade zu Beginn des Konflikts geschlossen anreisen. Das sind dann am Anfang nur sehr wenige Mitarbeiterinnen, die so die First Move machen sozusagen. Andere kommen dann nach. Aber grundsätzlich ist es so, dass es sehr individuell ist. Ganz einfach deswegen, weil die Einsätze sind immer so zwischen 3, 6, 9, 12 Monaten. Und natürlich der eine startet in der einen Woche, der andere 4 Wochen später. Das heißt, das mischt sich durch. Also man ist tatsächlich auf sich alleine gestellt zu Beginn. Was durchaus eine Herausforderung ist, man sitzt alleine im Flieger, man kommt dort alleine an, als Neuer auch. Und dann wird man aber sehr schnell dort eben aufgenommen, dann wird sehr schnell dort dann auch mit Standardprozessen in die Kultur, in die Welt dort eingeführt. Das heißt, man kann sich das ganz praktisch vorstellen, Ärzte ohne Grenzen sorgt dafür, dass wir halt ein Cultural Briefing bekommen, dass wir ein Sicherheitsbriefing bekommen, dass wir das Team kennenlernen. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen hat man da einfach so diese verschiedenen Einführungsschritte und man ist dann eigentlich sehr schnell mittendrin. Überhaupt, wenn man schon ein bisschen erfahren ist und das nicht das erste Mal macht, dann geht es eigentlich immer wieder überraschend schnell, dass man sich dann dort auch zu Hause fühlt und das dann eigentlich alles sehr schnell, sehr normal wird.
Ja. Und wie geht es dir da damit? Es ist im Westen der Ukraine ja relativ friedlich, also manchmal gibt es so Einschläge in Lemberg. Wenn man da jetzt ankommt, ist da alles quasi normal? leben die Menschen ihr normales Leben, gehen arbeiten, alles funktioniert normal? Oder spürt man das, dass da in diesem Land gar nicht weit entfernt, dass da jetzt Krieg herrscht?
Nein, man spürt es sehr stark. Also vor allem zu Beginn des Konflikts war es so, dass eigentlich mehrmals pro Nacht Fliegeralarm war. Das war vielleicht so die größte Herausforderung für mich persönlich auch in den ersten Wochen, weil du einfach, ja, abgesehen von den sehr intensiven Arbeitstagen, einfach dann auch keine ruhige Nacht hattest und mehrmals pro Nacht in den Bunker gehen musstest. Und das ist dann einfach, das zerrt an den Nerven. Und zugleich ist es aber einfach auch so, dass sehr viele Binnenflüchtlinge vom Osten im Westen angesiedelt sind und dann dort einfach auch Teil der Gesellschaft werden und vor allem auch Kollegen und Kolleginnen von uns werden. Und das heißt, der Krieg ist da sehr nahe. Also die Kolleginnen, die dann wieder mal tagelang vom Handy sitzen und einfach nur auf eine Nachricht von zu Hause hoffen, weil wieder mal tagelang nichts kommt, die können diese Emotionen und diese Sorgen auch nicht vor der Bürotür ablegen. Also das kommt mit rein und liegt auch an uns dann, als Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen auch ja, empathisch zu sein und zuzuhören und versuchen auch ein bisschen da zu sein. Ja. Und was ich da einmal wieder erlebt habe, ist das Dilemma, in dem auch Mitarbeiterinnen, die im Westen leben, die nicht Flüchtlinge sind, sondern dort zu Hause sind, in diesem Dilemma sie sich auch befinden. Also ich bin immer wieder in Kontakt, auch jetzt noch mit Kolleginnen, und die sagen immer wieder, sie fühlen sich schuldig, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie einfach, ja, sie können sich im Moment, sie können ins Restaurant gehen, sie können sich mit Freunden treffen, sie können die Familie sehen, und andere können es nicht, andere Landsleute können es nicht, und das ist im Moment ein sehr schwieriges Dilemma für die Menschen, vor allem, weil es hat am Anfang keiner geglaubt, dass es so lange dauert. Es hat eigentlich jeder erwartet, das ist eine Sache für ein paar Tage. Und halt vielleicht mit einer anderen Erwartungshaltung als wie von der anderen Kriegspartei, aber es hat keiner geglaubt, dass das wochenlang oder vielleicht sogar monatelang jetzt dahin gehen wird. Und jetzt kommen die Leute in eine Situation, wo sie sich arrangieren müssen, dass vielleicht längerfristig das ihr Leben begleiten wird. Und das ist gerade eine sehr große Herausforderung für viele Menschen auch im Westen. Ja.
Ah, da brauchst auch du eine sehr dicke Haut, wenn du da tagsüber zumindest funktionieren musst und Leute managen, Prozesse aufsetzen, dann darf man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie ja, trauern oder sich Sorgen machen, oder?
Genau, nein, man muss schon auch quasi versuchen, positiv zu bleiben und ja, lösungsorientiert zu bleiben, trotz aller Widrigkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, diese Kraft, die dazu nötig ist und die positive Energie, die dazu nötig ist, die beziehe ich eigentlich immer von den lokalen Angestellten. Also es ist ganz egal, ob das jetzt in der Ukraine war oder zuvor im Jemen und Irak. Für mich war es immer wieder so, für mich ist es ein temporärer Arbeitsort, der nicht ideal ist. Aber für meine Kolleginnen von dort ist die Heimat. Und das hat mir immer wieder die Augen geöffnet, das hat mir immer wieder die Kraft auch gegeben, Sachen zu leisten in einem Ausmaß, das ich vielleicht sonst nicht geschafft hätte, und vor allem auch positiv zu bleiben und auch dankbar zu sein dafür, dass das für mich eben nur ein temporärer Arbeitsort ist und kein unter Anführungszeichen Dauerzustand. Und ja, die Art und Weise, wie da die Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Ukraine, vor allem auch, aber auch im Jemen, und im Irak da vorangegangen sind und jeden Tag mit einer Motivation wieder ins Büro gekommen sind, und das ist ansteckend, und das hat mich immer wieder mitgerissen. Ja.
Weil das dann vielleicht auch ein Umgang ist, wenn man jetzt selber ein Flüchtling ist, der im Westen in der, unter Anführungszeichen, Sicherheit ist, im Westen in der Ukraine, oder vielleicht auch ein gutes Gefühl ist, wenn man dann da mitarbeiten kann, weil man was zurückgeben kann quasi oder den anderen helfen kann.
Genau, also diese Solidarität, also diese, in der Ukraine war das jetzt so eine Freiwilligenkultur. Es hat eigentlich jeder hat versucht, irgendwas zu machen. Und jeder war aktiv von Tag 1 weg und hat irgendwie versucht, seinen Teil zu leisten. Und das ist so weit gegangen, dass wir zu Beginn echt Probleme gehabt haben, dass wir Menschen finden, die bei uns auch eine Bezahlung akzeptieren. Ich muss mir vorstellen, das ist so eine blöde Situation eigentlich. Aber natürlich, für uns als Ärzte ohne Grenzen, wir wollen ja professionelle Angestellte, wir wollen ja nicht Freiwillige. zumindest nicht für einen längerfristigen Zeitraum zu Beginn schon, ja. Und das war eine totale, ganz eine witzige Situation, also Beginn, wie wir dann die Gehälter ausbezahlt haben, und wir haben gesagt, nein, wollen wir eigentlich nicht, also total witzig, ja. Und ja, es ist eigentlich bis heute so, und jetzt sind es ja doch schon über 4 Monate, und bis heute ist so, dass man das spürt, dass jeder seinen Beitrag leisten will und irgendwie mithelfen will, ja. Und natürlich, das ist in einem Land wie Jemen dann irgendwann einmal anders, wenn der Krieg 7 Jahre dauert, 8 Jahre dauert, wenn schon vorher sehr vieles im Argen war und schon vorher die Menschen zum Teil nicht die Ressourcen und Kapazitäten hatten, um selbst für die eigenen Grundbedürfnisse sorgen zu können. Das ist natürlich die Ausgangslage ganz andere.
Ja. Ja. Kommen wir nochmal zur praktischen Logistik. Also du bist jetzt dort und die Aufgabe war, ein Lagerhaus zu finden und mit Dingen zu befüllen, die gebraucht werden im Umkreis oder von Ärzte ohne Grenzen und von lokalen Krankenhäusern und die Logistik aufzusetzen, also dass das erstens zu euch ins Lagerhaus kommt und dann vom Lagerhaus zum Ort, wo es gebraucht wird.
Genau, das kann man wirklich so einfach zusammenfassen. Im Wesentlichen wäre es total cool, dass du das so zusammenfasst, weil es ist für mich immer voll schwierig, das zu erklären. Aber im Wesentlichen ist das, ja, es ist auch absolut keine Rocket Science. Also es geht darum in der Logistik, also ich sehe mich meistens als People Manager. Ich bin kein Techniker. Ich bin nicht der Experte in jedem von dem Bereich, der in der Logistik da reinspielt. Ganz im Gegenteil. Aber was ganz wichtig ist in meiner Rolle ist, viele Menschen unter den Hut zu bringen, viele Bedürfnisse unter den Hut zu bringen und dann auch viele Unebenheiten auszugleichen. Also wenn, du kannst dir das so vorstellen, in einem üblichen Projekt und auch jetzt in der Ukraine, diese Wertschöpfungskette, wie man das nennt, die beginnt ja beim Lieferanten, der das Medikament zum Beispiel in seinem Lager irgendwo einpackt und endet bei der Ärztin, bei dem Arzt, der das dann an den Patienten gibt. Und dazwischen passiert sehr viel. Mhm. Und alles, was dazwischen passiert, ist unser Job, ja.
Und was waren dann, also fände ich auch interessant, wie das dann in Ländern ist, wo weder Infrastruktur noch Wirtschaftskraft vergleichbar ist mit der Ukraine oder wo vielleicht einfach auch der Krieg schon sehr viel verwüstet hat. Es wäre wahrscheinlich viel schwerer gewesen, so ein Lager mit Lieferanten aufzubauen und Transporteuren. Jetzt zum Beispiel im Donbass, wo schon sehr viel zerstört wurde. Also war das in der Ukraine, also da wo du warst, noch relativ easy, weil da hat es Supermärkte gegeben und funktionierende Strukturen.
Ja, schon. Im Vergleich zum Jemen zum Beispiel, ja. Aber auch in der Ukraine haben wir sehr viele Herausforderungen gehabt. Also speziell zu Beginn des Konflikts, also ich bin dort Anfang Mitte März hinkommen und der Krieg hat ja bekanntlich am 24. Februar begonnen, haben die Märkte verrückt gespielt. Also es war eine sehr hohe Volatilität drin. Wir haben am Tag 1 Produkte in guten Mengen vorgefunden, die am Tag 2 nicht verfügbar waren. Und das macht unser Leben natürlich sehr schwer. Und es war insgesamt, wir haben immer gescherzt drüber, wir haben immer gesagt, es ist alles sehr dynamisch, um das halt irgendwie positiv auszudrücken. Wir haben immer gesagt, heute ist wieder ein dynamischer Tag. Du musst dir so vorstellen, es hängt ja alles zusammen. Also wir haben zum Beispiel dann entschieden, okay, wir finden gewisse Produkte nicht im lokalen Markt, okay, wir bringen es aus dem Ausland. Einerseits für uns ist immer naheliegend, in Bordeaux ist unser Logistikzentrum von Ärzte ohne Grenzen. Es ist zwar sehr weit, aber ja, da sind jetzt Sachen einfach verfügbar und auch schon
wo,
so.
Wo ist das?
In Bordeaux, in Frankreich.
Ah, Bordeaux.
Ja. Und auf der anderen Seite dann natürlich, gerade in Uschgorod, denn die große Nähe oder die sehr angenehme Nähe zur Europäischen Union, zur slowakischen Grenze, wo es natürlich auch sehr gute Lieferanten gibt. Das heißt, wir haben dann einfach sehr schnell entschieden, okay, wir bringen Sachen vom Ausland rein. Und du musst dir so vorstellen, natürlich, wenn du jetzt das so planst, du willst ja die Dinge nicht ewig auf Lager haben, das ist ja nicht dein Ziel. Das Ziel ist ja nicht, das Lager aufzubauen, das Ziel ist, da ein Transitlager zu machen. Ja. Und die Dinge dann sehr schnell in den Osten zu bringen oder ins Zentrum der Ukraine, wo eben unsere Projekte im Wesentlichen stattgefunden haben. Und du musst dir so vorstellen, du brauchst ja dann einen Transporteur für das. der Transporteur, den kannst du nicht heute anrufen für morgen, sondern das musst du mindestens 3 Tage davor arrangieren. Und dann musst du noch Glück haben, dass der Treibstoff verfügbar ist, weil das ist auch ein Problem, das war auch ein Problem in der Ukraine. Jetzt hast du deinen LKW, der kommt zum Beispiel von Bordeaux oder der kommt von der Slowakei. Der hat wiederum diese Unsicherheit, der weiß nicht, der hat keine Ahnung, wie lange er an der Grenze aufgehalten wird. Das kann dauern von 3 Stunden bis zu 7 Tage. Und dazwischen musst du noch rechnen, okay, dieser LKW muss entgegengenommen werden, für das brauchst du Menschen, die da helfen. Es dauert auch wiederum 1-2 Tage, bis wir es umverpacken und in kleinere Chargen für kleinere Transporter dann für den Osten vorbereiten. Das heißt, in dieser ganzen Kette gibt es sehr viele Wenn. Also wir haben gesagt, wir haben einen Plan A, B, C gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, if this. Und dann verhandelst du dich halt vor und versucht irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten sogar zu arbeiten. Also ganz einfach gesagt, aber es ist oft von außen gar nicht so einfach zu verstehen, wie komplex so ein Konstrukt dann wird, damit das Ding dann eben am Ende des Tages zum Beispiel in Kropyvnytskyi, ist in der Zentralukraine, wo wir ein Projekt haben, landet, wenn es ursprünglich von Bordeaux kommt und dazwischen ja sehr viel passiert. Also da gibt es sehr viele Zusammenhänge und sehr viele Abhängigkeiten voneinander und das kann durchaus auch oft ein bisschen zur Frustration führen auf verschiedenen Seiten, also auch zum Beispiel seitens der Transporteure, wenn wir ihnen zum 7. Mal den Transport verschieben, weil sie halt der LKW verzögert hat oder whatever. Ja. Also das ist halt oft sehr, da muss man sehr diplomatisch sein und in meiner Rolle eben, wie gesagt, um das zusammenzufassen nochmal, versuchen alles unter den Hut zu bringen und kalmierend zu wirken und halt ja, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja.
Also nicht so wie in Inzersdorf, wo die Supermärkte ihr Lager haben und wo wenn nur mehr, ich weiß es nicht, 1000 Windeln da sind, dann gehen automatisch ein Auftrag hinaus und dann werden wieder welche nachgeliefert und das funktioniert alles smooth. Also so kannst du nicht arbeiten.
Genau, das geht in einem Krisenkontext im Regelfall nicht aus. Ne? Das ist in der Ukraine noch relativ easy gewesen, weil wir in der Ukraine vor allem jetzt zum Ende viele sehr gute und zuverlässige lokale Lieferanten identifiziert haben. Du kannst dir das so vorstellen, es war so eine Welle. Am Anfang war irgendwie so die Schockstarre und alle Lieferketten sind gebrochen kurzzeitig und dann haben sich alle arrangiert und jetzt funktionieren Dinge einfach auch wieder. Also es ist total schön, sind so die Erfolge des Logistikers eigentlich. Es war total schön für mich, dass wir einen Textillieferanten für Handtücher, für Bettwäsche etc. gefunden haben. Der ist in Dnipro, also direkt an der Front eigentlich, unweit der Front zumindest. Und der ist jetzt unser Hauptlieferant für diese Produkte, die wir vorher von Bordeaux quasi durch halb Europa geschifft haben, transportiert haben. Und der kann jetzt einfach auch weiter überleben sozusagen, weil es kaufen nicht nur wir haben ihn dann auch empfohlen an andere Organisationen und es, bin mir sicher, ihm geht es jetzt ganz gut. Ja. Und das ist natürlich schön, weil das ist eine Win-Win-Situation. Wir können lokal kaufen, dort, wo wir das Ding, wo wir das Zeug auch brauchen, zu sehr, sehr guten Preisen, vernünftigen Preisen, sparen uns den ganzen Transport, schonen sogar die Umwelt, wenn man so will, und stärken dabei die lokale Wirtschaft. Also das sind so die kleinen Erfolge, die man dann hat da als Logistiker in so einem Kontext.
Wer bezahlt das dann alles? Weil wenn man da jetzt sowas aufbaut, man muss dich bezahlen, deine MitarbeiterInnen, die lokalen Angestellten, die ganzen Medikamente, Lebensmittel etc., das kostet ja alles viel Geld. Gibt es da staatliche Unterstützung oder wer zahlt das?
Bei Ärzte ohne Grenzen, und das ist was ich sehr schätzen gelernt habe in meinen Einsätzen in Kriegskontexten. Ärzte ohne Grenzen finanziert sich ausschließlich aus privaten Spendengeldern, also wirklich so von der Oma, vom Onkel, die 10 Euro im Monat sozusagen. Und das macht uns sehr flexibel und vor allem unabhängig. Also sprich, nein, wir nehmen keine staatlichen Gelder an. Wir haben keine staatlichen Subventionierungen und zugleich sind wir eben dadurch auch so flexibel, um dort zu helfen und in der Form zu helfen, wie wir glauben, dass das am besten ist. Sprich, auf Basis von den Analysen, die wir machen, auf Basis von den Fakten, die wir dort sehen und komplett unbeeinflusst von irgendwelcher politischen Agenda oder sonstigen. Und das ist eine sehr große Stärke von Ärzte ohne Grenzen und das gibt uns die Möglichkeit, wirklich Menschen in Not zu helfen, ohne irgendwelche Restriktionen im Wesentlichen. Ja.
Du hast jetzt vorhin erwähnt, Treibstoff war so ein Thema, das hat man auch immer wieder gelesen in den Medien. dass da große Knappheiten gab. Kannst du erzählen, was waren so die schwierigsten Dinge, die zu beschaffen waren und wie habt ihr das gelöst?
Ja, es ist im Wesentlichen ja wirklich Treibstoff gewesen. Also Treibstoff war das, was uns, und das kennen wir auch von anderen Krisengebieten, Treibstoff ist das, was uns am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ja. Weil einfach so viel dran hängt. Also es ist ja nicht nur naheliegenderweise der Transport, der dadurch beeinflusst wird, sondern sehr oft ist es so, dass Treibstoffknappheit auch einfach die Preise von vielen anderen Produkten in die Höhe treibt. Mhm. Und das war eigentlich für uns die größte Herausforderung, auch jetzt in der Ukraine wieder. Und da kann ich mich auch erinnern, zum Beispiel an meinem Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik in Bangui. Da haben wir teilweise ganze Krankenhäuser, die Stromversorgung ganzer Krankenhäuser mit Dieselgeneratoren am Leben erhalten. Und da war es dann auch oft so, dass einfach geheißen hat, okay, es gibt in Bangui keinen Diesel mehr. Und wenn es in Bangui keinen Diesel mehr gibt in der Hauptstadt, dann gibt es im Land keinen Diesel mehr. Und da ist halt dann schon so, dass du als Logistiker, als Verantwortlicher für die Beschaffung dann schon halt nervös wirst. Ja. Also das ist sicher das Gute, das uns die größten Probleme bereitet immer wieder, ja.
Und wo hast du in Bangui dann Diesel herbekommen?
Ja, da muss man dann kreativ werden. Also im konkreten Fall in Bangui war es so, dass da ja ganz, sagen wir so, gewiefte Geschäftsmänner gegeben hat, die dann halt grenzübergreifend den Diesel ins Land gebracht haben auf ja, alternativen Wegen. Das hat uns halt in dem Fall dann geholfen. Ja.
Und wie war das in der Ukraine dann mit dem Treibstoff?
In der Ukraine war es so, dass insofern besonders herausfordernd war, weil der Treibstoff wurde rationiert. Das heißt, es war eben nicht so, dass, okay, jetzt ist der Tag X und der Treibstoff ist aus. Das war nicht der Fall, sondern es wurde eben proaktiv bereits der Treibstoff rationiert, damit eben das nicht passiert. Was aber jetzt für uns als Organisation oder vor allem für unsere Transportpartner natürlich nicht leichter macht, weil ich glaube, da war es dann so, dass du einmal tanken, glaube ich, nur 10 oder 20 Liter tanken durftest. Und das ist natürlich bei einem LKW nichts. Ja. Aber es ist schon so, dass mit Voranschreiten des Konflikts dann auch eben ganz praktische Lösungen, auch speziell für Hilfsorganisationen gefunden wurden, die dann eben von diesen Regelungen ausgenommen wurden. Also gerade von Seiten der Behörden wurden da schon auch Anstrengungen unternommen, um unsere Arbeit nicht zu blockieren, sondern trotzdem zu unterstützen. Ja.
Aber ihr fahrt dann ganz normal zur Tankstelle oder gibt es da Großlager?
Nee, im Moment ist es so, dass wir in der Ukraine ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Land war, noch keine eigenen LKWs im Einsatz gehabt haben, sondern einfach ganz auf dem ganz normalen, regulären Transportmarkt zugegriffen haben. Und da ist dann sozusagen, ja, das ist dann quasi unter Anführungszeichen nicht mein Bier, sondern das regelt dann der Transporter natürlich. Man spürt es dann, weil erstens einmal die Preise gehen hoch, wenn Diesel knapp wird, also auch die Transportpreise. Und andererseits einfach die Transportfirmen sind unzuverlässiger geworden. Also es war dann einfach so, dass uns den Ladetag mehrmals verschoben haben, weil sie einfach gesagt haben, sie haben nicht ausreichend Treibstoff gefunden. Oder dass dann einfach auf halber Strecke der Treibstoff aus war und er hat dann tatsächlich auch auf der Tankstelle nichts mehr bekommen. Dann hat sich das wieder verzögert. Aber ja, das lässt sich alles irgendwie lösen dann.
Kannst du noch ein bisschen erzählen von deinem Alltag dort? Du hast vorhin schon gesagt, tagsüber sehr anstrengend, nachts dann oft auch in den Bunker, Fliegeralarm und so weiter. Kann man da auch unter Anführungszeichen eine gute Zeit haben, sich mal zusammensitzen, Feierabend genießen, oder ist das illusionär?
Ja, definitiv, und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Natürlich, das war jetzt nicht die Situation, in der man laute Musik auftritt und Party macht. Das ist ganz klar, das versteht jeder. Aber was schon sehr wichtig ist, ist, dass man sich als Team Zeit nimmt, um gemeinsam einfach einmal was anderes zu machen. Sprich, einfach einmal über irgendwas zu reden, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Vielleicht einmal, kann mich erinnern, war Österreich gegen Frankreich, glaube ich, das Fußballspiel. Das auf der Leinwand anzusehen gemeinsam. Also solche Sachen einfach irgendwas anders zu machen. Oder einmal durchaus auch in ein Restaurant zu gehen. Oder vielleicht im Idealfall gemeinsam Sport zu machen. Das ist schon sehr wichtig. Und natürlich, das ist in den ersten Wochen des Konflikts ein bisschen in den Hintergrund geraten. Einfach deswegen, weil die Arbeitstage da sehr, sehr lang waren. Also da haben wir wirklich oft 14-Stunden-Tage gehabt. dann fällt man einfach ins Bett und schläft. Mhm. Aber man muss es so vorstellen, das ist ja das Besondere auch immer wieder, man lebt ja gemeinsam. Also das kannst du so vorstellen, das Büro, in dem Fall war im Erdgeschoss und die Schlafräume waren im ersten Stock und man ist ja ständig beisammen. Das heißt, man frühstückt gemeinsam, man isst gemeinsam und zu Abend, man hat gemeinsam Lunch, wenn es zeitlich möglich ist. Das heißt, man hat so ein bisschen ein Familienleben trotzdem irgendwie und versucht halt, sich da gegenseitig auch zu stärken, zu stützen. Das ist nicht immer einfach, aber ich habe da eigentlich schon bisher immer sehr positive Erfahrungen machen dürfen, dass man dann trotzdem irgendwie im selben Boot sitzt und sich ja, nachdem jeder irgendwie fernab der Heimat ist, fernab der Familie ist und der Freunde ist, dass man sich dann schon gegenseitig einfach hilft und zuhört und unterstützt. Ja. Das ist sehr wichtig.
Du hast zu Beginn gesagt, dass die Zeit danach so schwierig ist. Wie geht es dir jetzt damit?
Ja, immer noch nicht recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr herausfordernd für mich immer wieder. Die Menschen, mit denen ich dort sehr eng war, also speziell meine lokalen Kolleginnen, zurückzulassen und nach Hause zu gehen in mein, unter Anführungszeichen, normales Leben und das hinter mir zu lassen. Vor allem in einer Situation jetzt wie in der Ukraine, wo jeder über Ukraine spricht, wo sehr viele Menschen eine Meinung dazu haben und ich habe halt dann doch irgendwie so die persönlichen Beziehungen. Ich war eben da die 3 Monate jetzt zu Beginn des Konflikts sehr eng mit diesen Menschen beisammen und das wühlt einen dann schon auf. Ja. Und man ist ja auch in Kontakt nach wie vor. Also ich bin eigentlich täglich in Kontakt mit meinen Kolleginnen, weil ich einfach wissen will, wie es ihnen geht und wie die Lage ist. Und das lässt einen nur sehr schwer los, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ist das dann so das schlechte Gewissen, weil ich lebe in Ruhe, in Sicherheit und die nicht? Oder?
Nein, für mich ist nie ein schlechtes Gewissen gewesen. Also zum Beispiel auch noch in Jemen, es war kein schlechtes Gewissen. Es war mehr ein Unverständnis. Ich verstehe einfach diese Ungerechtigkeiten in der Welt nicht. Ich kann nicht verstehen, warum mein Kollege im Jemen, der jetzt genauso wie ich Anfang 30 ist und einfach nichts anderes haben möchte, in seinem Fall jetzt, als wie die Möglichkeit, ein Kind mit seiner Frau zu haben oder vielleicht 2 Kinder mit seiner Frau zu haben und im guten Gewissen die in die Welt zu setzen, weil er weiß, die haben eine Schulbildung, die werden ein Essen kriegen, die werden eine Gesundheitsversorgung haben und die haben eine Zukunft in dem Land. Und er hat das einfach nicht, er hat es nicht. Also ich kann mich an das Gespräch so gut erinnern, er hat einfach zu mir gesagt, okay, ich glaube, ich werde keine Kinder kriegen. Und das in diesem kulturellen Kontext, wo das absolut unüblich ist. Und das hat mir das Herz gebrochen, das zu hören. Ich habe mir das dann erklärt, warum. Und da fahre ich dann nach Hause und denke mir, warum ist die Situation, wie sie so ist? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es Menschen mit einem irakischen Reisepass, die einfach wirklich fast keine Chance haben, in ein anderes Land zu reisen, zum Beispiel mal einfach nach Wien zu kommen und sich die Stadt anzuschauen. Einfach nur, weil er einen irakischen Reisepass hat und deswegen ein Schengen-Visum für ihn fast unerschwinglich ist. Warum gibt es den Menschen, der im Jemen auf die Welt kommt und deswegen einfach ja, wirklich im Moment überhaupt keine Perspektive hat, ein würdevolles Leben leben zu können? Also das ist einfach das ist für mich einfach so unverständlich, wie die Welt so ungerecht sein kann. Das ist eher. Also gar nicht so ein schlechtes Gewissen, da habe ich schon genug Erfahrungen sammeln dürfen, dass ich das nicht habe. Eher einfach, ja, Traurigkeit, würde ich sagen. Ja. Unverständnis.
Ich hätte zum Ende noch ein paar Fragen von HörerInnen bekommen an dich. Also eine, die erste von der Julia, die haben wir eigentlich eh schon abgehandelt, nämlich wie das im Kriegsgebiet mit Supermärkten etc. funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal vielleicht von der Westukraine in die Ostukraine blicken, weißt du, wie das dort ist mit dem Einkaufen und so?
Ja, also es ist schon so, dass natürlich in vielen Gebieten, in vielen Städten der Ukraine, also ganz in dem Gebiet, wo jetzt die Kampfhandlungen stattgefunden haben, dass natürlich Lieferketten abgerissen sind. Aber grundsätzlich zum Beispiel, ich weiß sehr gut von Odessa, da war es bis jetzt eigentlich so, dass in dem Supermarkt dort eigentlich auch die meisten Dinge sehr gut verfügbar waren. Also ich finde es schon immer überraschend, wie gut solche Sachen auch im Kriegskontext funktionieren. Und ich möchte da kurz vielleicht nur eine Anekdote erzählen vom Jemen, oder 2 eigentlich. Die eine ist, ich war dort in einem Supermarkt in Sanaa, in der Hauptstadt. Und Jemen muss dir vorstellen, das ist ja eigentlich ein Land, das war zu dem Zeitpunkt 2020 eigentlich abgeschnitten, weil da war der lokale Flughafen war geschlossen, der hat jetzt erst wieder eröffnet. Und trotzdem habe ich dort im Supermarkt österreichische Produkte gefunden. Da habe ich mir gedacht, wie ist das möglich? Oberösterreichische Produkte. Und denkt, wie?
Was war das? Was
hast das du? War Power Horse. und Red Bull sowieso und Milka Schokolade. Und das, die zweite Anekdote, die war für mich auch so einprägend. Das ist so eine Kleinigkeit, aber das zeigt ja schon wieder, wie gut Dinge funktionieren können. Mein privater Laptop, ich weiß nicht warum, aber da hat sich der Bildschirm runtergelöst. Der war ganz schlimm benannt. Zu Hause würdest du überlegen, ob du ihn überhaupt reparieren lässt, weil wahrscheinlich das viel zu teuer wäre. Und ich habe mir gedacht, okay, Fragen kosten nichts sozusagen. Ich habe das dann dort an meinen Kollegen gegeben und gesagt, vielleicht kann das irgendwer reparieren. Ich habe mir gedacht, handwerklich, an dem wird es sicher nicht scheitern, eher, dass vielleicht die Ersatzteile nicht verfügbar wären oder so. Mhm. Ich habe ihm den Laptop am 19 Uhr am Abend gegeben und am nächsten Tag um 9 Uhr in der Früh war der Laptop komplett repariert, einwandfrei und das hat, weiß nicht, $10 gekostet. Es waren nicht die originalen Ersatzteile, aber es war egal, aber es hat funktioniert. Und da hat man schon wieder gedacht, boah, also es ist schon einmal bemerkenswert, wie gut was Dinge auch in Kriegsgebieten noch funktionieren können. Ja.
Und so was Menschen so alles imstande sind unter widrigsten Bedingungen.
Genau.
Eine Frage von Michael. Hast du den Eindruck, dass unsere Medien die Situation in der Ukraine treffend wiedergeben?
Ja, schon. Also ich habe jetzt die Situation in der Zeit, als ich in der Ukraine war, verfolgt und jetzt natürlich vor allem zu Hause konsumiere ich die Medien ja auch laufend. Doch, natürlich, ich glaube, es ist wie bei jedem Thema gibt es Medien, die das mit höherer Qualität und vielleicht mit mehr Tiefe wiedergeben und andere eher Headlines produzieren. Mhm. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber abgesehen davon habe ich schon den Eindruck, dass das sehr professionell und sehr treffend wiedergeben wird, was tatsächlich dort passiert. Ja.
Mhm. Dann noch ein paar Fragen von Markus über WhatsApp. Die erste, wie ist die Situation in den Kindergärten, in den Schulen in der Ukraine?
Ja, das ist ein großes Problem. Man kann sich so vorstellen, also mit dem Zeitpunkt, wo der Krieg begonnen hat, ist wieder auf Homeschooling umgestellt worden, also wie zu Covid-Zeiten sozusagen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, in Zeiten wie diesen ist Homeschooling für viele unerreichbar. Und ein Hauptgrund dafür war, dass jetzt vor allem im Westen, aber auch in der Zentralukraine, aber selbst auch in Osten, wo ja viele Gebiete nach wie vor vergleichsweise sicher sind, wo keine aktiven Kampfhandlungen stattfinden, sind alle Binnenflüchtlinge in Kindergärten und Schulen unterbracht worden. Also das war so der Hauptgrund, warum die Schulen und die Kindergärten geschlossen wurden. Und das ist schon ein Problem und das versuchen die Behörden jetzt auch unter Anführungszeichen zu beheben. Also sie versuchen jetzt die Menschen umzusiedeln in andere Unterbringungen, um eben diese Kindergärten und Schulen freizumachen und im Herbst wieder starten zu können. Ja.
Noch eine Frage, wie viel bekommt die Bevölkerung in den nicht direkt von den Kampfhandlungen betroffenen Regionen mit vom Krieg?
Sehr viel. Die sind mittendrin. Erstens einmal ist nach wie vor, und das muss man wirklich betonen, es gibt keinen Fleck in der Ukraine, der wirklich sicher ist. Und was ganz entscheidend ist, was ganz wichtig zu verstehen ist, und ich glaube, das ist wenig überraschend, dass die Menschen aufgrund von Social Media, vor allem Telegram, wirklich, wirklich ganz neu dabei sind. Und das kann man sich dann so vorstellen, ich habe oft die Situation gehabt, dass ich mit meinen Kolleginnen vom Supply-Team quasi ein Thema diskutiert habe. Und auf einmal hat die eine Kollegin das Telefon rausgefahren und war dann einfach gedanklich komplett weg. Also die hat einfach nicht mehr mitdenken können und hat sich niedersitzen müssen und hast in ihrem Gesicht gesehen, dass wieder was passiert ist. Und dann hat es mir halt das gezeigt, was wieder mitbekommen hat, was gerade wieder passiert ist an der Front. Und nein, die Leute sind sehr, sehr tief drinnen und so Vorfälle wie zum Beispiel jetzt in dem Einkaufszentrum in Kramatorsk. Kramatorsk war der Bahnhof in Kremenchuk. Solche Vorfälle, wo eben jetzt ein Einkaufszentrum bombardiert wurde vorige Woche, das sitzt so tief bei den Menschen und das ist ganz egal, ob der Mensch jetzt in Uschgorod sitzt, ganz im Westen, oder ob er in Kharkiv sitzt oder ob er in Odessa sitzt, das trifft alle direkt ins Herz. Und das waren ein paar so Vorfälle. Das waren die Gräueltaten in Butscha, das war der Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk und das war jetzt der Angriff auf das Einkaufszentrum, das bei den Menschen wirklich sehr tief einbrennt. Ja.
Letzte Frage von Markus, und ich finde es auch eine gute Abschlussfrage für unser Gespräch. Er fragt, womit kann tatsächlich geholfen werden, außer mit Spenden, die dann auf irgendwelchen Konten landen, wo man nicht weiß, wo das hingeht?
Also meiner Erfahrung nach, ich glaube, am besten kann man dadurch helfen, dass man tatsächlich an ausgewählte Organisationen spendet. Das ist in Österreich, gibt es zum Beispiel NachbeNot als sehr professionelle private Stiftung, die eben das Rote Kreuz, die Caritas, Hilfswerk International und andere, Volkshilfe glaube ich auch, unter einem Schirm hat, wo man sich wirklich sicher sein kann, dass das Geld genau dort dahin ankommt, wo es hin soll. Oder eben natürlich Direktspende, zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen. Ich kann da jeden beruhigen. Also das landet nicht auf irgendeinem Konto, wo man noch nicht weiß, was passiert, sondern ich glaube, ich habe heute ein bisschen erklären können, was damit passiert. Also ich lege da meine Hand dafür ins Feuer. Wenn man an eine österreichische Organisation, an die führenden österreichischen Organisationen jetzt für die Ukraine spendet, dann gibt man das Geld in gute Hand sozusagen, und dann wird damit auch wirklich Menschen dort vor Ort geholfen. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man momentan am besten unterstützen kann. Und vielleicht, davon abgesehen, einfach sich informieren, dranbleiben, darüber sprechen und es nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ich hoffe, dass der Krieg nicht mehr lang aktiv ist, ja, und ich hoffe, dass das Thema bald weg ist. Aber wenn der Krieg weitergeht, dann hoffe ich, dass das Thema nicht weg ist und dass wir weiterhin darüber sprechen. Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wie wenn ein Krieg einfach in Vergessenheit gerät und zur Normalität wird. So wie es zum Beispiel im Jemen der Fall ist. Und es ist für uns als Ärzte ohne Grenzen ganz eine wichtige Botschaft, die wir vermitteln wollen, dass ganz wichtig ist, die Konflikte auf der Welt im Auge zu behalten und das nicht als normal hinzunehmen und als gegeben hinzunehmen, sondern darüber zu sprechen und sich darum zu sorgen. Und ja, es wird jeder, glaube ich, sein Mögliches tun, um dagegen anzukämpfen. Im Kleinen und im Großen.
Danke für deine Zeit, Heinz.
Danke dir.
Was nehme ich mir mit? Mich hat die Folge vor allem emotional sehr bewegt. Ich fand es sehr spannend. Auch die technischen Details, wie die Arbeit vor Ort funktioniert, welche Strukturen es da braucht, Einkäufer, Transporteure, Lagerleiter. Es hat mich aber vor allem berührt, die Geschichten, die Heinz erzählt hat, etwa, dass die ukrainischen MitarbeiterInnen zu Beginn teilweise kein Geld annehmen wollten, weil sie einfach nur helfen wollten. Oder wie ungerecht die Welt eigentlich ist, und das aus dem Mund von Heinz zu hören, der das hautnah miterlebt an so vielen verschiedenen Orten, das hat etwas mit mir gemacht. Ich habe ja zuletzt eher versucht, den Krieg ein bisschen zu ignorieren. Ich finde, das ist dann zwischendurch auch mal okay, weil man kann auch nicht ständig sich fertig machen deshalb, aber der Aufruf von Heinz am Ende, der sitzt. Nächste Woche ist im Podcast eine Psychologin zu Gast. Ich bin die nächsten Tage in Graz zum Recherchieren und nehme dort auch zwei Interviews auf, unter anderem mit Katja Korkoran, einer Sozialpsychologin, die dazu forscht, warum wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen. Extrem interessant. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Hilf du dabei, den Podcast mitzufinanzieren auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Andreas.